son tanto felice perché ritorno da te.
Hallo, hier ist das Pudelskern mit David Maria Gramse und Elisa Erkelenz. Heute sprechen wir über ein Thema, das uns schon sehr lange reizt, nämlich die Verbindung von Kochen und Musik. Und wir freuen uns sehr, dies mit der Stargeigerin Caroline Wiedmann und dem Sternekoch Philipp Vogel anzugehen.
Wir haben uns mit den beiden zusammen gefragt, was eigentlich zu einem guten Konzertprogramm gehört und wie man das perfekte Menü kreiert. Wie viel von ihrer Kunst eigentlich nur schnödes Handwerk ist und wie besondere Momente entstehen. Und natürlich, wie Kochen und Musik Explosionen im Gehirn auslösen können. Dabei sind wir auf sehr viele Parallelen gestoßen, auch weil die beiden sich sehr offen aufeinander eingelassen haben.
Jetzt wollen wir die beiden noch kurz vorstellen. Philipp Vogel ist Küchenchef mit vielen Preisen und leitet zusammen mit seiner Frau Jennifer das Urania mitten in Kreuzberg. Seinen ersten Michelin-Stern hat er sich nach Küchenstationen in London und Shanghai in Wien erkocht. Einen weiteren will er auch gar nicht unbedingt haben, weil die Auszeichnung natürlich auch viel Stress macht. Dafür hat er den selbsternannten Bohlenkoch Tim Melzer bei Kitchen Impossible besiegt.
Caroline Wiedmann ist schon das zweite Mal bei uns zu Gast. In der ersten Staffel haben wir mit ihr und dem Streetworker Burak Caniperk über Haltung und Luxusstress gesprochen. Caroline Wiedmann tourt als Geigerin mit diversen internationalen Orchestern und ihr Herz brennt dabei oder vielleicht sogar vor allem für wenig aufgeführte Werke. Außerdem ist sie seit 18 Jahren Professorin an der Leipziger Musikhochschule und was viele wahrscheinlich eher nicht wissen, sie hat eine große Leidenschaft für Parfums und gutes Essen.
Mit den beiden sprechen wir über das, worum es ihnen im Kern geht. Über Geschmack, Aromen, Kontraste, Bach, Molekularküche und 100 Jahre alte Peking-Enten. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören von Des Pudels Kern mit Caroline Wiedmann und Philipp Vogel.
Gehen wir mal gleich voll rein, da ihr euch ja jetzt gerade zum ersten Mal begegnet. Vielleicht könnt ihr euch gegenseitig mal erklären, worum es eigentlich im Kern bei eurer Sache geht. Du als Stargeigerin, du als Sternekoch.
Ich weiß nicht, ob es den anderen GeigerInnen genauso geht wie mir, aber für mich ist es eine unerlässliche Passion. Etwas, was nicht aufhört in mir, mich zu begeistern, die Musik und mein Instrument auf ganz handwerklicher Ebene und die Musik auf ganz geistiger Ebene. Und ich habe so einen wahnwitzigen Spaß daran, mich damit zu beschäftigen, dass ich die Leute um mich herum damit auch anstecken will. Eigentlich nicht, damit die begeistert davon sind, sondern damit sie es kennenlernen und sich ein Urteil bilden können oder überhaupt mal damit konfrontiert werden. Und das macht mir wahnsinnig Spaß. Und deshalb mache ich das schon seit so vielen Jahrzehnten.
Kochen ist auch für mich totale Passion. Es macht totalen Spaß. Ich würde sagen, dass ich schon begeistern möchte. Also ich habe schon so den Grundantrieb, die Gäste zu begeistern mit dem, was wir machen. Wir können ja glücklich sein, dass wir damit Geld verdienen mit dem, was wir machen, weil es uns Spaß macht. Und ich finde, dass wir da schon sehr viele Gemeinsamkeiten haben.
Was findet ihr im jeweils anderen Bereich besonders spannend?
Ich finde genau das Gleiche an der Kulinarik spannend. Also ich finde noch essentieller natürlich, wir müssen essen. Ich brauche auch Musik, aber es gibt Leute, die brauchen keine Musik. Für mich ist das etwas, was ich beides wirklich zum Leben brauche, wie Sauerstoff. Und ich liebe das Gleiche am Essen. Ich kann nicht so gut kochen wie essen. Ich liebe Essen. Wirklich. Und wenn etwas einfach und authentisch ist, ist das genau den Anspruch, den ich gerne hätte an meine Kunst, dass ich eine Phrase ganz so gestalte, wie sie natürlich ist und die Leute damit mitten ins Herz treffe, ohne irgendwas Künstliches, ohne 10.000 Zutaten, sondern wirklich aufs Essentielle beschränkt, weil das ist das Spannendste im Leben, finde ich, in der Musik und beim Essen.
Ich finde bei der Musik, ich finde also erstmal ganz toll, dass das für mich handwerklich, also Geige spielen, Klavier spielen, Trompete, egal welches Instrument, ich finde es unheimlich spannend, wie man das überhaupt technisch kann. Also ich kann das nicht. Ich habe als Kind musste ich Klavier spielen und es war, ich glaube, ich bin nicht über alle meine Entchen hinausgekommen. Ich wollte immer Trompete spielen, dann hat meine Pflegemutter gesagt, okay, dann musst du erst Flöte lernen. Das war auch da, hat es dann aufgehört mit Blockflöte. Von dem her habe ich eine große Begeisterung. Vielleicht hätte ich einfach weitermachen müssen, ich weiß es nicht. Nee. Für mich ist das so diese Begeisterung, wie man die Hände so koordinieren kann, dass man sowas Tolles, dass dann so ein toller, ja, dass so ein toller Sound dabei rauskommt. Also das habe ich große Begeisterung für.
Ja, aber das denke ich mir, wenn ihr Zwiebeln schneidet oder so. Da ich Musikerin bin, habe ich ja so Angst vorm Zwiebelschneiden. Also bei mir ist das wirklich so, damit ich nichts beschädige. Und ich sehe da euch, das finde ich so faszinierend, wie ihr eure Hände benutzt. Das ist ja viel spannender.
Ja, oder den Gaumen. Ne? Also ich denke, eine Grundvoraussetzung ist wahrscheinlich, dass man ein unglaublich feines Geschmacksempfinden hat. Ne? Gute Nase, dass man
ich das... Ich finde, das kann man trainieren. Also ich sage, das wichtigste Instrument oder das wichtigste Werkzeug, was wir haben, ist der Löffel, weil ohne Probieren kannst du kein Koch werden. Also du musst wirklich ständig probieren, um auch an die Grenzen zu kommen. Was viele, gerade was so Salz angeht, Salz ist so ein bisschen ein Thema, wo viele Angst vor haben und man, Salz ist so das natürlichste, der natürlichste Geschmacksverstärker, den es gibt und das ist eigentlich das, was das Essen am Ende ausmacht und man muss lernen, bis an die Grenze zu salzen und dafür muss man probieren. Deswegen sage ich immer, also schneiden und tolle Kreationen irgendwie auf dem Teller, was toll anrichten, das ist alles, steht alles hinten an. Das Wichtigste ist probieren und das kann man trainieren.
Das an die Grenze gehen haben wir genauso auch und ich sage immer, wenn man nicht probiert, bis dorthin zu gehen, wo es weh tut, dann bleibt man ja immer nur im lauwarmen Mittelbereich, ja, der so langweilig ist. Ja? Also schon immer an die Grenze gehen. Ja. Aber dazu braucht man erstmal eine Neugier, um zu probieren, oder?
Und auch
in eine andere Richtung zu gehen, als es erwartet wird oder als man es gewohnt ist. Einfach da mal.
Ja, so ein bisschen ausbrechen.
Ja,
und
ja.
Das ist ja auch, warum Kinder so leicht leben, weil die noch diese Neugier haben, noch keine Angst haben, Fehler zu machen, noch keine Angst haben, irgendwie sich zu verbrennen oder was auch immer. Und ich glaube, so geht es den Menschen in allen Bereichen. Aber stimmt, Neugier ist was ganz Wichtiges und Tolles.
Gibt es ein Salz in der Musik, irgend so eine Zutat, die man an die Grenze bringen kann?
Ja, ich glaube, bei uns Streichern ist es das Vibrato wahrscheinlich, aber ich bin da ganz skeptisch, weil das wird oft verwechselt mit einer Emotionalität. Mhm. Und das Vibrato an sich ist nur ein Wackeln, ein körperliches Wackeln, das ist keine Emotionalität. Und die Leute verwechseln das, weil das so verbunden wird mit der Emotionalität oder ein Glissando. Und ich bin da mal ganz skeptisch, weil ich mir denke, das ist was man an- und abstellt. Eine Emotion kann man nicht an- und abstellen. Und deshalb sage ich auch immer zu meinen Studierenden, sucht nach etwas, was ausdrückt. Ja, das ist eine Zutat, wie bei euch, und auch eine, die den Geschmack verstärken kann. Aber stell das nicht an und aus. Das muss verbunden sein mit einer authentischen Empfindung. Sonst ist es tot.
Das hat sich jetzt spannend angehört.
Ja, nee, es ist wirklich...
Ich habe auch nur die Hälfte verstanden.
Na, echt? Aber was?
Also das ist doch, Vibrato.
Also wir haben einen Ton, wir setzen den Finger auf und dann wird doch so rumgewackelt. Hast du schon mal Geiger gesehen oder Streicher?
Ja.
Genau, und das nennt man Vibrato. Okay. Und da hat man früher immer gesagt, ja, das ist die echte Emotion. Und die Leute früher haben alles dann durchvibriert. Es hat mit so einer Geschichte zu tun. Da wurde jede Note und alles schluchzte nur noch. Und für mich ist es einfach viel zu viel dann. Das soll ein spezielles Parfum sein für spezielle Momente eigentlich.
Ja.
Und nicht eine Dauersoße, die du über alles drüber kippst.
Das erinnert mich so ein bisschen an die französische Küche.
Genau.
Mit Butter.
Butter, Sahne und draufgehauen. Egal, was da drunter ist. Das haut man drauf und dann schmeckt es gut. Ja? Und da bin ich echt...
Ja. Ja, das stimmt. Aber das ist spannend ist doch, dass wir jetzt so darüber reden, über Emotionen auch. Aber irgendwie ist es ja alles für mich beim Kochen und für dich beim Musizieren eigentlich alles eine Technik. Also natürlich transportierst du durch das Handwerk oder durch die Technik, die du hast, deine Gefühle vielleicht, deine Emotionen, aber am Ende ist es doch irgendwo Handwerk, Technik.
Ja, also ich sage immer, die Technik ist überhaupt die Voraussetzung, dass ich meine Emotionen ausdrücken kann anhand meiner Technik. Ohne das geht's nicht. Aber dann haben wir natürlich noch etwas, was ich nicht weiß, ob ihr das Äquivalent habt. Wir haben diesen Live-Moment. Jede Probe ist schön und wenn ich im Zimmer übe, ist das schön. Aber wenn dann wirklich das Konzert ist und dann ich doch noch mal einen Ton ein bisschen sanfter angehen lasse oder doch mal die Zeit noch nehme oder da mal voll drauf haue. Das ist das, wo es wirklich spannend wird und dass man nicht üben kann, da kann ich nur die Voraussetzungen schaffen in der Vorbereitung, dass ich dann in dem Moment, wenn alles gut zusammenkommt, diese Sachen ausreizen kann. Also insofern, ja, es ist alles Technik, aber dann kommt dieser Moment, den auch sehr wenige haben, glaube ich, dass sie da, das hat was Spielerisches, es hat wieder was mit der Neugierde zu tun, was passiert denn, wenn ich jetzt, ich mache noch länger, ich habe nur noch 2 Zentimeter Boden, aber ich mache jetzt noch 5 Sekunden lang den Ton oder so, sowas liebe ich. Und das hat mit Emotionen zu tun, weil es das Ganze zum Atmen und zum Schwingen bringt. Und mir ist immer aufgefallen, dass wenn sowas passiert im Konzert, dann merkt das jeder. Da musst du keine Ahnung haben von irgendwas. Und deshalb denke ich auch oft, wenn die Leute sagen, ich habe ja keine Ahnung von Wein oder von Essen. Wenn es gut ist, merkt das doch jeder.
Ja, das stimmt.
Wenn es so richtig wahnsinnig gut ist, dann muss man davon gar keine Ahnung haben. Und das ist so schön.
Ja, stimmt. Aber ich glaube, das ist noch mal bei euch noch mal besonders, weil ihr auch vor Live-Publikum, ihr spielt ja auch ein bisschen mit dem Publikum. Ihr passt euch dem Publikum. Ich will nicht sagen, dass ihr euch anpasst, aber irgendwo ist es ja auch, wie die Emotion im Publikum ist oder wie die Stimmung ist. Und vielleicht
mir ist es lieber, wenn das Publikum sich mir anpasst.
Ja, das ist natürlich immer, aber das, weil das ist bei uns der Fall. Ja, bei uns ist immer vorausgesetzt, dass das Publikum sich uns anpasst. Die kommen zu uns, weil die irgendwo eine Erwartung haben, zu sagen, okay, da bekomme ich das und das. Und das im besten Fall waren die schon öfters hier und wissen genau, wie es schmeckt. Ich muss eigentlich immer die gleichen Töne treffen. Das müsst ihr auch, aber ich kann nicht noch was raus. Ich kann nicht mal ein bisschen mehr salzen, mal ein bisschen weniger pfeffern.
Machst du es gar nicht, damit zu spielen oder irgendwas?
Nee, also im Vorfeld ja, aber ich sag mal, wir unser Signature-Dish, die Ente, ich habe es eben kurz im Vorgespräch gesagt, wir verkaufen so 90% eigentlich nur noch Ente und wenn ich die jetzt anders machen würde, dann würden ja unsere Stammgäste auch sagen, Moment mal, ich komme doch für genau den Geschmack, weil ich das wieder erleben will. Und das ist eher, deswegen sage ich, sind wir da schon eher Handwerker und müssen da sehr präzise das Gleiche
machen. Kannst du die Ente mal kurz vorstellen? Ich glaube, die kennt noch nicht jeder.
Die Ente bei uns ist die X-Berg Duck. Wir waren ganz kreativ. Ich habe lange in Asien gelebt oder in China gelebt und habe so durch ein paar Zufälle hier im Orania dann meine Interpretation der Peking-Ente gemacht. Und die kam so gut an, dass wir das jetzt mehr gemacht haben und ausgebaut haben. Und mittlerweile, wie gesagt, ist das unser absoluter Signature, ist die Ente in 4 Gängen serviert. Du bekommst als erstes die Brühe von der Ente mit einem Dumpling, also einem gefüllten Teigtasche mit den Innereien und dem Keulenfleisch. Dann bekommt man die Haut und zwar nur die knusprige Haut. Das ist eigentlich eher was im thailändischen Königshaus so serviert wird.
Wie isst man die Haut? Mit Messer und Gabel?
Nee, die wird tranchiert und dann rollt man die ein in einen Pfannkuchen. Pancake. Genau, und wir machen französische Pfannkuchen dazu, also klassisch französische und nicht so wie in Asien üblich so Reispfannkuchen. Hat den Grund, die sind ein bisschen saftiger und haben so ein bisschen, sind ein bisschen mehr das Kontra zu der knusprigen Haut. Ne? Man hat so ein bisschen mehr Texturspiel. Und dann gibt es die Brust, klassisch mit Pfeffersoße und sauerscharf eingelegten Pak Choi. Und als letztes gibt es den gebratenen Reis mit dem Rest der Keule. Also das ist so, wir verwenden das ganze Tier und da ist halt noch irgendwie eine Geschichte entstanden und genau, und das ist so die Ente. Und wenn ich die jetzt anders machen würde, ich glaube, da würde ich Ärger bekommen.
Ist das dann eigentlich eine Peking-Ente oder was ist denn der Unterschied? Weil so kenne ich es eigentlich von den chinesischen Restaurants.
Ja, in China wird also erstmal niemals Suppe vorweg serviert mit einem Dumpling drin. Das ist Todsünde, also die Teigtasche wird immer separat serviert. Und dann die Geschmacksrichtung, also wir machen so ein paar Dinge, wie ich eben gesagt habe, der Crepe ist ganz anders. In China wird immer Fleisch mit der Haut tranchiert, also weil das Fleisch mit Wein. Also es ist natürlich irgendwo schon basierend auf der Peking-Ente, aber es ist so ein bisschen unsere Interpretation davon.
Klingt unglaublich.
Wenn wir jetzt gerade schon in die Details so eines Gerichts reingehen, da haben wir, glaube ich, auch noch ein paar Übereinstimmungen zwischen Musik und Essen irgendwie aufzudecken oder zu untersuchen. Ne? Also Stichwort Komposition, würde ich sagen. Ne? Es gibt in beiden Bereichen heißt das eigentlich Komposition, was da auf den Tisch oder aufs Ohr kommt. Und es geht eben, du hast es gerade so ein bisschen angedeutet schon, es geht auch um den Verlauf sozusagen. Ja? Man fängt mit irgendwas an, dann gibt es irgendwie, dann wird es lauter, dann wird es auch mal wieder leiser. Dann gibt es einen Crunch oder einen Akzent.
Ja, was ist ein gutes Menü oder ein gutes Programm in euren Augen? Worauf kommt es da an?
Also beim Essen haben wir so ein paar Grundregeln oder ich mir selber so ein paar Grundregeln gelegt habe, die aber wahrscheinlich alle Köche haben, ist, dass du natürlich mit der Textur und der Temperatur sehr viel spielst und es gibt ja begrenzte Geschmäcker, also man kennt sauer, man kennt salzig, man kennt bitter, süß. Und dann warm und kalt, cremig, knusprig. Und im Endeffekt ein perfektes Gericht ist eigentlich was, wo du die Balance zwischen all dem findest. Das hast du nicht immer, also musst nicht immer bitter, süß und salzig haben. Manchmal reicht auch nur süß oder nur bitter oder nur salzig oder eine Kombination aus zwei verschiedenen Geschmäckern. Aber irgendwo, wenn du mit der Textur, mit der Temperatur und mit dem Geschmack spielst, dann kriegst du eigentlich das hin, dass du so einen unvergessenen Moment beim Essen kreieren kannst. Und wenn man so an klassische Gerichte denkt, an Schnitzel, was wir alle mögen, da haben wir ja schon so ein bisschen Temperatur, meistens noch irgendwie mit einem lauwarmen Kartoffelsalat, hast du da eine Textur, die so ein bisschen cremiger ist beim Schnitzel, das Knusprige, das Warme. Dann hat man eigentlich schon so, und so kann man so die klassischen Gerichte, die man von vielleicht aus seiner Kindheit kennt, dann auch sagen, okay, es ist immer ein bisschen ein Spiel der Textur, es ist immer ein bisschen ein Spiel der verschiedenen Geschmäcker. Und das macht es bei uns eigentlich aus. Und dann dazu kommt natürlich dann auch noch irgendwo, finde ich, ganz wichtig ist das Umfeld. Ne? Also wenn wir von unserem Lieblingsessen reden, reden wir auch immer von einem Moment, den wir erlebt haben. Also ich glaube
von einem Ort vielleicht auch.
Ja, von einem Ort, den Menschen, mit dem wir das zusammen hatten. Irgendwie die Routine. Für mich war, ich bin meiner Tagesmutter groß geworden und für mich mein Lieblingsessen ist Pasta. Die hat frische Pasta gekocht und dann saßen alle am großen Tisch. Wir waren 6 Kinder oder 7 Kinder mit mir und das war halt irgendwie ein Highlight. Und ob die Pasta wirklich die beste vom Geschmack her war, die ich jemals gegessen habe, weiß ich gar nicht mehr. In meinem Kopf schon, aber weil das so ein Gesamterlebnis war. Und das ist so das, was es am Ende ausmacht.
Diese ideale Balance, die kann man ja innerhalb eines Gerichts herstellen. Die kann man auch über eine ganze Menüfolge herstellen. Wenn ich jetzt das versuche, eine Analogie zu machen, wäre das vielleicht ein Werk oder ein ganzes Konzert. Machst du das auch so, dass du sagst, dieses Gericht hat vielleicht nicht die perfekte Balance in sich, aber über die nächsten 2 oder 3 Gänge geht sich das dann wieder aus? Oder denkst du, dass eigentlich jedes Gericht in sich auch immer eine perfekte Balance haben sollte?
Also ich denke, also als ich gelernt habe, war das noch klassisch, dass man in Menüs gedacht hat. Das war so die klassische französische Küche, hat immer dann mit in mehreren Akten oder in mehreren Gängen, wie auch immer das betitelt wurde, damals stattgefunden. Ich finde, heutzutage ist alles so ein bisschen schnelllebiger geworden. Ich mag gerne, wenn ich ein Gericht kreiere, dann ist mir wichtig, dass ich mit einem Löffel schon ein sehr, sehr großes Spektrum von dem Gericht bekomme und dass das schon in sich stimmig ist. Weil ich will gar nicht mehr dem Gast vorschreiben, dass du ein ganzes Menü essen musst. Also ich finde, es ist wichtig, dass man die Ente zum Beispiel, das hat 4 Gänge und natürlich ist dann auch, das baut sich auch irgendwo auf oder hat auch Schwingungen drin und passt gut zusammen, also die Gänge an sich, aber auch einzeln gesehen ist alles für sich was ganz Besonderes. Also der Geschmack ist da schon wichtig. Also ich würde sogar schon sagen, mir ist fast schon wichtig, dass man mit einem Löffel schon das gesamte Spektrum hat und gar nicht mit dem ganzen Gericht. Also weil wir sind so schnelllebig geworden, finde ich. Und viele Gäste sind dann auch, die probieren und bilden schon sehr schnell eine Meinung und sagen, oh, okay, der erste, das war jetzt gar nicht, ohne sich drauf einzulassen, sagen, okay, ich will jetzt mal alles und das probiere ich mit dem und das. Deswegen ist mir immer wichtig, ein ganzer Löffel und dann muss schon so die Vielfalt entstehen.
Wie ist das in der Musik? Was ist ein gutes Programm für dich?
Also ich glaube, wir haben natürlich den Vorteil, dass wir die Leute erstmal da haben.
Genau, also, die können nicht weg.
Das heißt, ich kann wirklich, mir ist das auch total wichtig, da eine Dramaturgie zu haben und teilweise, sage ich auch, nicht alles gleich geben am Anfang. Also ich will immer, dass die bei mir bleiben und noch mehr wollen, weil wenn ich ihnen schon alles geben würde beim ersten Löffel, dann schalten sie schon ab und da ist noch 2 Stunden Programm. Genau, deshalb versuche ich das immer zu dosieren. Jetzt ist das äquivalent mit einem Menü wahrscheinlich so die Zusammenstellung für ein Rezitalprogramm, ne? dass man von allem ein bisschen was macht. Und innerhalb der Stücke natürlich, habe ich auch gerade gedacht, erster Satz Appetizer und dann ja. Hauptgang, ein bisschen schwerer der zweite Satz oft und dann eben was Schnelles, Flüchtiges zum Schluss. So ist ja der klassische ja. Aufbau. Gibt auch so viele andere Möglichkeiten, das zu tun. Aber da, wenn ich jetzt ein Rezitalprogramm zusammenstelle, denke ich, ist es mehr wie so ein Gesamtkunstwerk, dass ich denke, das soll eine Reise sein, auch eine spirituelle Reise sein. Und das ist ein Anspruch, wo ich mir aber auch klar bin, dass das nicht für die Massen ist. Ich habe da im Boulez-Saal eins gemacht letztes Jahr, wo ich auch dachte, das wäre jetzt nichts für die große Philharmonie, weil das ist einfach kein Crowdpleaser. Aber die da waren, konnten sich darauf einlassen und die habe ich auf eine Reise mitgenommen, die für mich und hoffentlich auch die so wertvoll war, weil wir alle zusammen da so ein kollektives Erlebnis haben. Also ich bin ja anwesend, wenn die meine Kunst konsumieren. Du ja. stehst in der Küche. Und das ist natürlich auch interessant, weil du sagst, letzten Endes willst du, wie hast du es vorhin ausgedrückt, du willst die Leute begeistern, hast du gesagt. Im Idealfall will ich die auch begeistern, aber ich weiß auch, dass es sehr gute Sachen gibt, die nicht begeistern. Oder dass du mal wirklich super gespielt hast und das ist einmal eine blöde Kritik in der Zeitung. Mhm. Oder umgekehrt, dass du richtig schlecht gespielt hast und der Kritiker ist begeistert, wo ich mir denke, das ist natürlich subjektiv und ich habe eigentlich gelernt, oder das war eine bittere Erfahrung, mich unabhängig zu machen eigentlich von der Reaktion, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Weil das oft nicht, oft sind die wertvollsten Dinge für mich nicht die alle begeistern. Oder ich merke auch, wie einfach das ist mit Musik. Dann machst du einen schnellen letzten Satz und bewegst dich irrsinnig dazu und schon schreien alle Bravo. Ist das dann jetzt wirklich ein Erfolg? Oder? Also da bin ich unglaublich skeptisch einfach geworden. Aber ich verstehe natürlich, bei euch ist es natürlich krass, ihr werdet auch so beurteilt ständig und dann gibt es ja jetzt auch in Social Media ständig, schreibt ja, jeder maßt sich ja ein Urteil an.
Weil jeder isst.
Weil jeder isst und denkt, essen. Eine Ahnung zu haben. Genau, das ist ja inzwischen überall so und da seid ihr auch unter einem wahnsinnigen Druck wahrscheinlich. Wir, glaube ich, auch, aber ich versuche mich davon irgendwie zu entfernen.
Also ja, als junger Koch, als ich angefangen habe zu kochen oder als ich das erste Mal alleine gekocht habe, da war für mich das Wichtigste, was schreibt der Michelin. Also wichtiger als für die Gäste. Ja, das ist ein Druck, weil man dann auch irgendwie Kollegen hat, die dann schon einen Stern hatten und man selber aber noch nicht. Und man denkt, ah, oh, und dann hat das da nicht geklappt.
Jetzt
und dann,
hast du ja einen.
Ja, dann habe ich in Wien zum Glück einen bekommen und habe danach aber auch festgestellt, für mich, das ist eigentlich nicht das, ich meine, ich werde jetzt mein Leben lang als Sternekoch tituliert, was ja eigentlich auch falsch ist, muss man ja auch sagen, weil man eigentlich jedes Jahr den Stern neu kochen muss, aber und wir jetzt auch hier gar nicht, wir wollen gar keinen Stern, wir wollen gar keine Auszeichnung hier im Orania, wir sind eigentlich fern davon, weil wir auch festgestellt haben, dass das viel mehr Stress und viel mehr Probleme auch mit sich bringt. Das Schöne ist, man ist dann irgendwann in dem Kreis und dann ist man Sternekoch und jetzt sage ich auch nicht, nee, das ist vorbei. Man hat so diese Auszeichnung mal bekommen, man gehört dazu. Aber es hat sich für mich auch schon geändert, je älter ich geworden bin, je mehr Erfahrung ich mitgebracht habe, wurde das auch unwichtiger für mich. Für mich wurde immer wieder wichtiger, dass die Gäste zufrieden sind, weil am Ende zahlen die Geld und am Ende will ich ja, dass wir damit Geld verdienen, damit wir unsere Mitarbeiter bezahlen können, damit wir gute Produkte kaufen können. Und dann wird es wieder sehr unromantisch. Also weil dann ist es nicht mehr, geht es nicht mehr um Passion und geht es nicht mehr um Kreation, sondern geht darum, was mache ich, damit die Gäste glücklich sind. Und im Idealfall, und das haben wir jetzt hier geschafft, machen wir was, was mir Spaß macht.
Und sie
was den Mitarbeitern Spaß macht und die Gäste mögen es. Es ist eigentlich schade, dass wir uns in unseren Berufen, dass wir uns doch irgendwo wieder so abhängig davon machen. Ne? Und dass wir wir müssen uns frei davon machen. Du darfst nicht spielen für den einen Kritiker und ich darf nicht kochen für den einen Kritiker.
Genau.
Ich glaube, das ist wichtig.
Genau,
ja.
Sonst macht man sich da so zum Sklaven. Und in meiner Kunst kann ich überhaupt nicht etwas tun, um jemand zu gefallen. Dann wird es schlecht, automatisch schlecht. Ich kann nur etwas machen, was ich liebe und hoffen, dass es ihm gefällt. Und wenn es ihm nicht gefällt, meine Güte.
Man muss ja irgendwie für die Leute kochen, die dann auch zu einem kommen. Und das ist bei uns aber noch schwieriger in der Gastronomie generell, weil die Gesellschaft sagt, na gut, der ist Koch, dann macht er jetzt das, worauf ich Lust habe. Weil halt aber auch wieder, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, weil Essen, jeder muss essen, jeder ist mit Essen konfrontiert, jeder ist mit, man wächst damit auf, ne, das ist Lebensmittel und das ist so, deswegen kann auch jeder mitreden, ne? Und jeder hat seine Meinung. Was schön ist, oft manchmal auch irgendwie befruchtend ist und Spaß macht, weil du verschiedene Meinungen hast und das auf einen Teller, irgendwie einen Teller zu kochen, den alle glücklich machen, das ist ja auch schön, was Schönes. Aber wie du es auch gesagt hast, du willst ja auch nicht immer nur Kompromisse eingehen, weil da leidet die Qualität dann drunter. Und das ist, ja.
Wir kommen immer wieder am Signature-Dish vorbei. Da würde mich gleich mal interessieren, was eigentlich dein Signature-Dish ist, Caroline. und bei dir, Philipp, würde mich interessieren, wie du das siehst. Ich stecke da vielleicht eine gewisse Ambivalenz drin. Also ich sage mal so, Segen für den Gastronomen, Fluch für den Koch.
Das ist ganz interessant, weil die Leute ja sagen, mein Signature wäre die zeitgenössische Musik. Aber ich empfinde das eben überhaupt gar nicht so. Ich mache wirklich alles. Und das mit der gleichen Passion. Also ich habe jetzt, wie gesagt, gerade das Strauß-Violinkonzert gespielt, früher romantischer Schinken. Und das macht mir genauso viel Spaß, könnte ich genauso sagen, das ist meine Signature. Also ich glaube, die Vielseitigkeit wahrscheinlich ist meine Signature. Also das Strauss-Konzert war jetzt mein 140. Violinkonzert, was ich mit Orchester gespielt habe. Ich glaube, das gibt es nicht oft, dass Leute, also aber weil es mich interessiert. Mich interessieren auch die Sachen, die so ein bisschen abwegig sind oder Sachen von berühmten Komponisten, die aber keiner kennt. Beethoven-Konzert, Satz C-Dur. Meine Güte, kennt kein Mensch, ist früher Beethoven und es ist einfach genial. Und ich spiele sowas gerne. Die Gefahr ist dann natürlich, dass man dann immer für so komische Sachen angefragt wird, weil die schon wissen, dass ich immer so komische Sachen mache. Und dann wird es ein bisschen zerfaselt. Also ich versuche schon vorher mal zu gucken, ist das wirklich was, womit ich meine Zeit verwenden will? Vor allen Dingen, je älter man wird und je mehr man auch weiß, die Zeit ist ja begrenzt. Ich kann nur so und so viel machen. Also will ich das, ist das wichtig für mich künstlerisch, das zu lernen. Und bei Strauss eindeutig ja, weil es mich technisch und geistig fit hält und einfach gefordert hat und wahnsinnig Spaß gemacht hat. Also Signature würde ich sagen, dass mich vieles interessiert.
Und wenn du jetzt eins auswählen müsstest für die nächsten 20 Jahre?
Da würde ich fast sagen, etwas, womit ich mich immer engstens verbunden fühle, ist Bach. Da komme ich halt immer wieder zurück. Es gibt Moden, es gibt mal die Phase, wo ich nur Janacek gehört habe, nur späte Beethoven-Quartette gehört habe oder nur das und das. Aber Bach ist immer das, wozu ich zurückkomme. Und warum? Ich komme letzten Endes doch aus einem protestantischen Pfarrershaushalt, mein Großvater war Pfarrer, und habe das so in mir, diese Verbundenheit, das, woran man glaubt und dieses Protestantische, obwohl ich überhaupt nicht in die Kirche gehe, auszudrücken, ganz einfach, aber zutiefst überzeugt, das ist für mich Bach. Und zu dem komme ich immer wieder zurück. Und wenn ich sowas wie die Matthäus-Passion höre, zu verschiedenen Zeiten in meinem Leben, meine Güte, dann kriege ich immer wieder eine neue, wirkliche, mystische Erleuchtung an verschiedenen Stellen und denke mir, deshalb bin ich, wer ich bin. Das hat nichts mit Arroganz, Selbstbewusstsein, gar nichts. Das ist der innerste, tiefste Kern von mir, des Pudels Kern.
Was ich so spannend finde an Musik und das, wo du es gerade gesagt hast, mir geht es immer so, dass man hört Musik und findet ein Lied toll und hört das irgendwie ein paar Mal und dann hört man das immer weniger und irgendwann kommt das wieder und das erweckt ja immer wieder ein Gefühl, woran du dich erinnerst. Und das finde ich so spannend. Also das ist, ich weiß auch nicht, ich glaube, es gibt nichts anderes, also es gibt keinen Sinn, den wir haben, der dich wieder so zurückholt. Ich weiß nicht, ob es beim Essen so ist.
Du brust jetzt wieder. Natürlich, ja. mit deiner Pasta. Wenn du diese Pasta isst, bist du doch sofort wieder in deiner Kindheit.
Stimmt schon.
Nur,
ja,
dass du deine eigene Entwicklung an dieser Pasta wieder siehst. Und so geht es mir mit der Matthäus-Passion. Ich kenne die, seit ich ein Kind bin. Und das ist mir so im Gedächtnis eingebaut. Aber ich habe natürlich nichts kapiert eigentlich. Mit 6 Jahren kapiere ich doch nichts von der Matthäus-Passion. Nur so instinktiv irgendwie. Und jedes Mal, wenn ich es jetzt höre, dann, ich verändere mich ja als Mensch. Mhm. Aber das ist meine Konstante. Und dann kann ich das hören und denke mir, Mensch, jetzt hat sich schon wieder so viel verändert. Aber es ist das gleiche Stück Musik.
Mhm. Ja, wahrscheinlich
ich
bei der Pasta auch.
Bei dir, ja, bei deiner Pasta, das ist was Emotionales, was du als Kind erlebt hast.
Und dann hat man so eine Bindung irgendwo.
Und jetzt bist du ein Star-Koch und du isst diese Pasta. Also nee, das kann ich mir genauso vorstellen. Und du hast so viel gelernt, du siehst es ja mit ganz anderen Augen, aber du weißt auch, das ist dein innerster Kern, das ist deine Identität.
Das ist so spannend, wenn ihr über Essen redet. Für mich ist es am Ende irgendwie so ein, dann doch wieder ein Handwerk. Und es ist so spannend, wenn ich euch zuhöre und ihr darüber redet, dann denke ich immer so, boah, das ist ja Kunst, was ich da mache, ist ja stark.
Ist doch umso schöner, wenn du es nicht merkst.
Aber man hat so den manchmal denkt man sich, ja Wahnsinn, ne? wie unterschiedlich die
Sichtbarkeit. Aber ich gehe auch nicht morgens ans Instrument und sage, oh, jetzt mache ich Kunst. Auch überhaupt gar nicht. Ne?
Hätte ich jetzt gedacht.
Das ist aber eine Frage, die wir hatten. Was macht es zur Kunst, eure Bereiche? Wo entsteht die Kunst? In welchen Momenten? Oder?
Also bei mir echt in diesem Live-Moment. Die Kunst entsteht nicht im Übezimmer. Das ist nur das Handwerk zurechtrücken und die Werkzeuge zurechtlegen. Und so, dass ich richtig spiele, das mache ich oft für mich selber, weil es mir so einen Seelenfrieden gibt. Also ich übe ein paar Stunden und dann nehme ich mal eine Stunde für mich selber und dann spiele ich einfach nur. Das sind die schönsten Momente und das Gleiche auch auf der Bühne, wenn es ideal läuft, da müssen so viele Komponenten zusammenkommen. Ne? Die Leute, mit denen man auf der Bühne ist, das muss stimmen und passen und die Leute, die vor einem sitzen und dann spüre ich, oh, jetzt sind sie bei mir, jetzt passiert gerade was. Das sind die Momente, die gibt es aber auch selten. Ich spiele viele Konzerte und nur bei wenigen kann ich sagen, jetzt kommt alles zusammen. Aber wie gesagt, diese Momente, diese Glücksmomente habe ich auch bei mir im Zimmer. Ist das Kunst? Das ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Aber ich bekomme dadurch das, weshalb ich lebe und weshalb ich das, was ich mache, so wahnsinnig liebe.
Und kann man Kriterien dafür aufstellen, für diese Kunst? Also wann das...
Das ist ja nur von außen betrachtet. Wie gesagt, ich sage ja nicht, jetzt ist es Kunst. Vor 5 Minuten war es noch keine jetzt. Nee, so ist es ja nicht. Das ist ja vielleicht von außen betrachtet. Ich weiß es ja gar nicht. Ich will das auch gar nicht heraufbeschwören. Oder?
Ich glaube, das kommt auch auf den Betrachter drauf an. Also ich glaube, man kann ja selber nicht sagen, heute mache ich, wie du es gesagt hast, heute
mache ich Pasta, morgen mache ich Kunst.
Ja, genau. Ja. Also ich glaube, es ist immer ein Moment. Also Kunst ist ein Moment. Es ist auch ein finde ich auch bei einem Bild. Also es ist nicht alles, wir gucken uns viele Dinge an, heute ja noch viel mehr als früher durch Instagram und Social Media. Und irgendwann stehst du vor einem Bild und sagst, das ist jetzt der richtige Moment. Vielleicht ist es das Licht, was dann noch einfällt. Vielleicht ist es, ja, wie ich eben auch gesagt habe, die Begleitung, die du noch hast. Und das ist dann jetzt verstehe ich, was der Künstler damit zeigen wollte. Jetzt ist das für mich in dem Moment Kunst. Also ich glaube, das ist auch irgendwo eine Momentaufnahme. Und ich glaube, beim Essen ist es ähnlich.
Aber mir geht es so, wenn ich was esse und dann wirklich denke, jetzt wird es zur Kunst, wenn etwas reinterpretiert wird. Also was du gerade von der Ente beschreibst, ne? Oder du setzt zwei Zutaten zusammen, die ich überhaupt nicht kombinieren würde und dann kommt irgendwas raus, wo ich sage, Mensch, das ist Kunst. Ich erinnere mich an so ein paar Gelegenheiten. Ich bin eben auch viel unterwegs und Essen spielt eine große Rolle, weil es eben oft keins gibt nach dem Konzert. Übrigens heißt nur noch McDonald's offen. Und ich dann totaler Snob bin. Aber eigentlich frugal snob, weil ich sage entweder gut oder gar nicht. Und gut meine ich nicht teuer übrigens, sondern einfach ein Essen, was mir schmeckt und gut ist. Und wenn es das nicht gibt in der Stadt, wie jetzt die letzten Tage, dann esse ich lieber nichts. Da nehme ich radikal, dann faste ich lieber und esse nichts. Aber deshalb hatte ich ein paar Gelegenheiten, wirklich toll zu essen. Meistens wurde ich eingeladen, musste ich selber zahlen. Aber wo ich dann denke, Mensch, jetzt passiert hier was, das wird ein Gesamtkunstwerk. Das ist jetzt was, meine Zunge hat sowas noch nie erlebt. Da ist jetzt gerade irgend so eine Explosion von Zeug. Was ist denn das jetzt bitte? Ja? Das kann ein einfacher Rhabarber sein. Es können Bratkartoffeln sein, aber es könnte auch jetzt wie in der Haute Cuisine irgendwas sein, wo zwei Sachen zusammengesetzt werden, die einfach der Hammer sind oder die der Molekularküche, so irgendwie Leder-Ice-Cream hast, ja, und denkst dir, das ist ja der absolute Wahnsinn, ja, also da kriege ich so, da, wo so Explosionen im Gehirn stattfinden, weil da irgendwas jetzt zusammengeführt wird an Synapsen, die überhaupt nicht verbunden waren davor.
Es ist so lustig, weil das nochmal für uns so ein handwerkliches hat, für euch wahrscheinlich auch.
Irrsinnig.
Du trainierst und machst und dann passiert was, wo du sagst, ach, das hast du irgendwie vorher nicht gemacht, vielleicht baue ich das jetzt mal mit ein und irgendwie entstehen so, und es ist ja nicht so, dass wir sagen, jetzt machen wir Kunst, jetzt gib mir Schweinebauch und Erdbeeren und ich kreiere jetzt was. Also, es ist ja nicht so, dass wir da so, sondern man tastet sich an sowas ran und man probiert und So entsteht das dann.
Aber was ich gerade dachte, was auch sehr ähnlich ist, wie du das gerade mit der Peking-Ente gesagt hast, ist ja, du hast gesagt Komposition, es ist Interpretation.
Ja.
Also ich habe immer das Stück schon als klassische Musikerin, ich bin ja jetzt nicht Jazzmusikerin und improvisiere, sondern ich habe ja immer das Stück vorgegeben. Ich habe meine Peking-Ente immer schon da. Die ist hunderte von Jahren alt in der Tradition, wie die jetzt interpretiert wurde über die Jahrhunderte. Und jetzt komme ich daher im Jahr 2024 und sage, ich mache die Peking-Ente oder mein Mozart-Konzert heute so. Das ist meine Interpretation davon.
Ja.
Ne?
Ja.
Und da habt ihr ja auch, ihr habt solch, so einen Ballast auch von der Tradition oder jetzt, ich hatte schon mal eine Peking-Ente und das muss doch jetzt so und so schmecken. Ich habe Preconception, wie das sein muss. Jetzt kommst du mit deiner Peking-Ente daher und schmeißt das über den Haufen. Ne? So wie ich das mit meinem Mozart-Konzert im Idealfall auch mache.
Es ist halt immer vergleichbar und ich glaube, das ist so das Schwierige bei euch und bei uns, und das hat denn der Free-Jazz-Spieler vielleicht nicht.
Richtig. Aber dadurch, dass ich eben viel zeitgenössische Musik mache und viel an die Randbezirke meines Bereichs gehe und da so Grenzerfahrungen habe, bringe ich die wieder ein in mein ganz traditionelles Repertoire. Und das ist das Coolste, muss ich echt sagen. Das ist für mich so lebenswert. Zum Beispiel habe ich dann gerade Ligeti-Konzert gespielt. Das ist ein moderner Klassiker, aber wirklich, also
Molekularküche.
Molekularküche, aber die voll ins Herz reinhaut, genau.
Also Ledereis.
Richtig. Leather Ice Cream. Steaming, genau. Und da ist am Schluss eine Kadenz, die vom Komponisten vorgegeben ist, aber er sagt auch, ist eigentlich frei. Und dachte ich mir jetzt, eigentlich nervt es mich. Man spricht immer von der großen Freiheit, aber keiner traut sich. Ich improvisiere das Ding jetzt. Fragten die Programmschreiber schon, welche Kadenz spielen Sie denn und können wir mal die Noten haben? Ich so, gibt's nicht, mache ich im Moment. Was? Sie improvisieren frei? Ich bin so leid, dass immer nur alle sprechen davon, wie wir alle so kreativ und frei sind, aber keiner. Ich schmeiß mich da jetzt rein und wenn ich auf die Nase fliege, dann ist es super peinlich, aber ich habe es probiert und das war so ein Erfolg. Aber darum ging es mir gar nicht. Mir ging es darum, wirklich mal zu sehen. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht und habe einfach frei improvisiert und gespürt, jetzt wird es langsam zu lang. Jetzt ist ein guter Moment aufzuhören. Jetzt mache ich meinen, also ich hatte so eine Schlussphrase, die ich dem Dirigenten gesagt habe. Damit höre ich auf. Okay, jetzt ist genug. Jetzt habe ich sie gerade noch. Jetzt würde der Leistungsbogen abfallen. Jetzt mache ich diese Noten und zack. Und dann gibt es noch 2, 3 Takte und dann ist das Stück zu Ende. Das hat so Spaß gemacht, aber weil ich mich getraute, mal rauszugehen aus diesem Korsett und reinen Free Jazz eigentlich. Ja, also da wird es dann auch wieder spannend. Ne?
Hört sich richtig spannend an.
Ja, das war's auch.
Was mich darauf bringt, dass noch eine Frage offen ist. Ne?
Ja,
Segen
genau.
Für Tisch.
Das ist richtig.
Segen für den Gastronomen. Fluch für den Koch.
Jein. Also am Anfang habe ich auch gedacht, also als Gastronom, Hotelier, als Geschäftsmann habe ich gedacht, boah super, du hast was, alle können das, jeder kann bei uns Ente machen jetzt mittlerweile, ich muss nicht mehr da sein und trotzdem schmeckt die Ente gleich und die Gäste sind happy. Das ist ja eigentlich so das ideale Geschäftsmodell. Hab dann aber auch ganz schnell gesagt, oh Gott, hoffentlich haben die Köche nachher noch Spaß. Ne? Wenn die jetzt nicht mehr gefördert werden und gefordert vor allem, Neues zu kreieren und sich so ein bisschen kreativer ausleben zu lassen. Und dafür haben wir irgendwie immer noch so die letzten 10% von unserer à la carte Karte. Und da darf sich jeder mit einbringen. Ich habe so ein paar Regeln, die ich vorgebe, aber jeder kann dann auch mal probieren und machen. Und so haben wir das eigentlich ganz gut geschafft, dass es eigentlich mehr ein Segen ist als ein Fluch.
Dieser kreative Ausprobiermoment, oder du hast gerade gesprochen von dieser Stunde, wo du zu Hause bist und einfach spielst. Hast du manchmal so einen Kochmoment zu Hause, wo du sagst, jetzt probiere ich mal aus oder jetzt habe ich mal einfach Spaß?
Nicht so, dass ich sage jetzt, also eigentlich zu Hause habe ich den größten Spaß, weil ich zu Hause irgendwie nur für mich koche und wertungslos koche. Der Einzige, der dann Wertung abgibt, ist meine Frau, aber die ist zum Glück sehr einfach zufriedenzustellen, glücklicherweise.
Aber was kochst du denn dann so zu Hause?
Oh, alles, also von bis. Jetzt sind wir seit 2 Jahren, ist meine Frau vegetarisch, also ist so ein bisschen eingeschränkt. Deswegen lade ich jetzt immer Freunde ein, wenn es dann mal nicht vegetarisch sein soll. Nee, aber ich habe mir zu Corona hat sich irgendwie jeder einen Pizzaofen gekauft und ich habe alle belächelt und habe mir nach Corona eingekauft und habe dann erst festgestellt, wie viel Spaß das macht, sich irgendwie nochmal mit dem Thema Pizza zu beschäftigen, weil das ja auch so ein Riesenthema wie Brot oder, ne, das ist sowas und da dann, ja, alles, also dann wirklich von klassisch Pizza Salami über irgendwie Dinge, die man normal vielleicht nicht oder die nicht jeder auf eine Pizza macht und dann einfach auch mal guckt, okay, wir haben eine Entenpizza kreiert hier, also unsere Ente gibt es auch als Pizza. Jeder Italiener sagt, um Gottes Willen, ist keine Pizza, weil es eigentlich ein Naanbrot ist, aber wir nennen es Pizza, weil es rund ist. die Momente, ja, hat man, also anders, aber hat man dann schon. Und Kochen macht halt einfach, also das Schöne am Kochen, finde ich, ist nicht nur das Kochen, sondern ja auch so das Gastgeben, was dazu gehört. Also Kochen ist ja irgendwie gleich mit einem Tisch schön decken und alle sitzen am Tisch, man erzählt, man isst. Also das schönste Essen ist für mich auch immer eigentlich kaltes Essen, was ganz lange auf dem Tisch bleiben kann. Ne? Also weil sobald man irgendwie so in der Familie esse ich ungern irgendwie so ein Menü, weil dann muss ich immer aufstehen, was kochen, dann wieder servieren. Hat man nur den Teller, sondern am schönsten ist ja dann, wenn man den Tisch voll hat mit ganz vielen Sachen und die isst. Also ich glaube, das schönste Essen ist irgendwie so Abendbrot, ne? Wenn man irgendwie, wenn ich bei meinen Eltern bin in Köln und dann gibt es irgendwie Käse und Brot und Wurst und ein paar Salate und man sitzt irgendwie über Stunden da und erzählt. Und das ist eigentlich so das Schönste beim Essen und am Kochen.
Wie ist das mit Dissonanzen? Ist das irgendwie ein Faktor auch in der Küche, dass man was Widerständiges vielleicht auch mal mit reinnimmt? Eine Ente mit einem ganz anderen Geschmack,
ja,
wo man erstmal so zurückgewiesen ist?
Mit Sicherheit. Aber also man, das ist dann vielleicht so ein bisschen der künstlerische Part und dann muss man auch wiederum die Bühne haben, also die richtige Bühne haben. Und ich sag mal, wenn ich jetzt was ganz Außergewöhnliches machen würde, was vielleicht irritiert und wo vielleicht die Gäste dann auch drüber diskutieren, weil sie es nicht gut finden könnten oder weil sie es überhaupt nicht gut finden oder nur ganz wenige gut finden. Da sind wir nicht die richtige Bühne für. Es gibt aber wiederum Restaurants. Ich habe in Wien, als ich meinen Stern gekocht habe, da hatten wir dann 35 Sitzplätze im Restaurant. Man hat so nach einem Jahr, sind dann schon die Gäste gekommen, weil sie wussten, was wir machen. Wir haben uns sehr reduziert auf 3 Komponenten bei den Gerichten, was ich heute auch noch gern mache, weil ich denke, irgendwann wird es zu viel. Also wenn ich irgendwie was mache, dann versuche ich eher ein Gemüse in verschiedenen Texturen, in verschiedenen Herstellungs- oder Garmethoden dem Ganzen einen anderen Geschmack zu geben. Und da konnte ich das eher machen. Also da konnte man eher mal sagen, okay, jetzt mache ich mal, weiß ich nicht, Innereien, die man sonst vielleicht, wo Leute sagen, oh nee, das möchte ich nicht mehr essen. Oder das hat man vor 100 Jahren gegessen, aber heute nicht mehr. Und das dann kutteln oder es gibt viel so Milchner vom Fisch, solche Sachen, wo man erstmal so, oh nee, weiß jetzt nicht, muss das sein, dass ich das jetzt irgendwie so, aber dann doch sage, boah doch, das hat was und bringt dem Gericht jetzt vielleicht gerade irgendwie so ein was Besonderes.
3 Zutaten ist ja radikal, krass.
Ja, obwohl
ist
man
ist Salz
man
schon
so,
dabei?
Nee, also wir haben schon beim Würzen waren wir dann noch ein bisschen freiliger, aber so Hauptkomponenten doch. Also die Petersilie hat eine Wurzel, die man essen kann, die Stängel kann man essen, die Blätter kann man essen. Jetzt kann ich die Petersilienblätter roh essen, ich kann die kochen, ich kann die braten, ich kann die frittieren und habe schon so viele Geschmäcker, die ja am Ende aber auch wieder gut zusammenpassen. Es gibt eine Köchin in der Schweiz, die kocht nach Farben. Die sagt, alles, was die gleiche Farbe hat, passt gut zusammen. Und das ist total einleuchtend. Also rote Erdbeeren und rotes Fleisch, das schmeckt. Das ist kein Geheimnis. Und das ist irgendwie vielleicht für den einen oder anderen, der sagt, oh Gott, Erdbeeren und Fleisch, weiß ich jetzt nicht. Ich habe Erdbeeren lieber auf meinem Vanilleeis. Aber irgendwo, das funktioniert. Ne? Und Pflaumen und Thunfisch, das funktioniert. Also das, und wenn man sich das vorstellt, ich kann mir Geschmack sehr gut vorstellen. Vielleicht auch eine Begabung, ich weiß es nicht, vielleicht antrainiert. Weiß ich sofort, oh ja, das hat so den für mich macht das Sinn. Und so, ja, so kann man auch an so eine Gerichte oder an so Abende rangehen. Ne?
Das ist eigentlich so Komplexität und so Purheit oder Einfachheit, so ein Spannungsfeld, oder? Wo man den Regler vielleicht auch mal verschiebt.
Ja, klar. Das ist ja wie in der Musik auch. Also das, ich finde, man kann den Regler ja auch bei der Musik total überdrehen. Das kann man beim Kochen auch. Und auch falsch dosieren. Ne? Also es geht ja in beide Richtungen. Ne?
Ich finde immer, wenn das Herz verloren geht, dann ist der Regler zu weit gedreht. Also es gibt so eine intellektuelle Richtung in der Musik, wo ich dann manchmal denke, ja, aber wenn es nur noch verkopft ist, dann, wenn es mich nicht mehr berührt irgendwie, dann interessiert es mich ehrlich gesagt nicht mehr, weil ich oft gefragt werde, gerade mit der zeitgenössischen Musik, ja, was ist denn gut? Ich kann das überhaupt nicht sagen. Ich kann nur sagen, was mich berührt oder interessiert oder packt irgendwie und was halt nicht. Und für mich sind die guten Modernen eben die Ligeti, Xenakis, Feldman, die mir irgendwie ins Herz gehen und wo ich denke, boah, das ist ja unglaublich. Und dass die gleichzeitig noch totale Intellektuelle sind, das ist ein Nebenprodukt. Das ist nicht die Hauptsache, die mich interessiert daran. Überhaupt nicht.
Ja.
Also du kannst so tolle Zutaten auf dem Schreibtisch zusammen tun, wie du willst. Wenn es nicht
Herz, absolut.
Klappt, dann sind es nur Zutaten und bleiben es nur Zutaten.
Und Natürlichkeit hast du vorhin auch angesprochen. Ne? Also dass du Balancen herstellst zwischen all den Polen, die in der Natürlichkeit münden. Ne? Das ist bei dir wahrscheinlich auch so. Ne?
Ja. Also alles, was unnatürlich ist, ich glaube, da sind wir ja eh skeptisch gegen als Menschen. Ne? Also so Unnatürliches ist man ja erstmal so, deswegen braucht man
aber wir lernen viel Unnatürliches bei uns zumindest, habe ich so oft das Gefühl, im Musikstudium wird einem antrainiert, dass alles irgendwie rechtzeitig sein muss und dann ist gut. Mhm. Und so, also was mich so nervt in der Musik, so dieses vertikale Übereinander, wir haben so eine Partitur, ja, ganz viele Zeilen und solange das vertikal so mit so Markern gleichzeitig ist, dann ist gut. das ist doch noch keine Musik. Das ist überhaupt nicht mal der Anfang. Und wenn wir uns anschauen, wie die Musikgeschichte war, dann war zu Brahms Zeit zum Beispiel total Mode und in eben nicht zusammen zu sein. Oder Pianisten haben die linke Hand ein bisschen verschoben von der rechten. Da wird es doch spannend. Dieses Zeitzählen mit vertikalen Markern macht mich völlig fertig. Und da hört es aber im Musikstudium oft auf. Und das ist unnatürlich meines Erachtens, weil kein Organismus der Welt, lebendiger Organismus, so funktioniert. Maschinen funktionieren so und so wollen wir bitte, bitte, bitte nicht als Musiker funktionieren.
Ja, das stimmt.
Da arbeite ich dagegen an, weil so viele von den jungen Menschen das nicht mehr können. Dann sage ich, jetzt sing mir mal die Phrase nicht, dass jeder Taktstrich stimmt, sondern dass die Phrase atmet. Geht nicht mehr. Muss ich denen wieder beibringen? Das war etwas, was wir früher konnten. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber vieles wird dann so sophisticated und kompliziert und technisch und wissen wir alles darüber, dass wir es nicht mehr natürlich einfach können in unserer Kunst.
Aber dann fehlt auch wieder das Herz. Also das ist ja das.
Richtig. Das müssen wir uns wieder antrainieren. Also wir haben es oft verloren, habe ich das Gefühl. Merke ich mal bei meinen Studierenden und die sind wie erleichtert, wenn sie diesen Ballast endlich abwerfen können und wieder sie selbst sein können und wieder eine Phrase singen dürfen. Wenn da mal eine Note daneben geht, ist mir sowas von wurscht, ja? Oder zu viel Salz drauf ist. Ist ja wurscht, Hauptsache die Seele stimmt, ja?
Ja, spannend. Also zu viel Salz weiß ich nicht, ob unsere
Nein, das weiß ich nicht. Ja, aber wenn du, sagen wir mal, du hast an einer Stelle dann zu viel dosiert, ist trotzdem besser, als wenn du es mit der Waage auf ein Drittelgramm alles abgewogen hast und dann stimmt es halt vielleicht trotzdem nicht.
Ja,
ne?
Ja, das stimmt. Ja.
Muss ja natürlich zusammenfallen.
Ja.
Und bei dir hat es wahrscheinlich, ich habe dich jetzt noch nie in der Küche gesehen, fände das mal total spannend, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du jetzt wie so ein Bürokrat da das alles mit der Waage und Gramm für Gramm nach Gefühl?
Ja, ich darf das jetzt gar nicht sagen, weil ich immer doch wieder beibringe, mit der Waage zu arbeiten.
Ja, als Grundlage.
Als Grundlage. Ich auch, und das ist genau, klar. Also ich glaube, das ist auch das, was bei uns gleich ist. Wir lernen in Deutschland von der französischen Küche, also fast überall wird ja so das Grundmaß ist die klassisch französische Küche und darauf basiert. Und ich gebe dir recht, man fängt an, eine Soße, eine Beurre Blanc zu kochen und sage, ich mache jetzt mit Yuzu, was eigentlich da nichts drin zu suchen hat, aber ich lasse einfach mal die Zitrone weg und nutze eine andere Zitrusfrucht und probiere und sage, oh, das ist der Geschmack. Aber dann komme ich schon wieder beim Kochen dahin. Ich will ja schon im Gewerblichen, das oder auch nicht nur im Gewerblichen, ich will ja, dass das immer gleich schmeckt. Also nicht immer gleich schmeckt langweilig, sondern
abrufbar ist.
Das und das ist auch. So. Ja, genau. Und ich glaube, dass das auch schwierig ist. Wir haben eben über den Moment der Kunst gesprochen und das ist der Moment, der irgendwie so alles zusammenbringt. Und das immer wieder gleich zu machen, ist ja fast unmöglich. Also ich glaube, gerade in der Musik fast unmöglich. Also immer wieder genau dann diese, du hast eben von Zentimetern gesprochen, wo du es noch ein bisschen ziehst, wo du noch ein bisschen das so zu trainieren, dass es immer gleich ist, stelle ich mir unmöglich vor. In Nuancen beim Kochen ist es auch immer ein bisschen anders, weil die Zitrone schmeckt ja auch irgendwie im Sommer anders als im Winter. Aber wir versuchen schon sehr präzise darauf hinzuarbeiten, dass es immer in einem Spektrum sehr gleich ist.
Naja, die Verlässlichkeit trainiere ich auch jeden Tag wie verrückt, dass auch wenn ich ein bisschen müde und Jetlag da irgendwo auf der Welt auf die Bühne komme und das Orchester ein bisschen anders drauf ist als das davon davor, dass ich da verlässlich meine Version abliefern kann. Aber mein Ziel wäre das Gegenteil, dass ich nicht jeden Abend gleich spiele. Absolut nicht. Das wäre der Tod für mich, wenn ich das jeden Abend gleich reproduzieren würde. Die Noten sind die gleichen.
Aber
ich will sie jeden Abend neu entdecken und interpretieren und das finde ich das Spannende daran. Und wenn man jetzt zum Beispiel auf Tournee ist, finde ich das auch immer total spannend, wie sich das dann entwickelt. Ja, dann gibt es auch diese Tage, wo man in irgendeiner Stadt ankommt und alle sind müde und denken sie, boah, jetzt nochmal, wir sind eigentlich schon durch. Und dann passiert irgendwas, weil irgendjemand strahlt was aus und das zündet den anderen an so daneben. Hey, Mensch, wir sind jetzt in dem Saal, wir sind in der Stadt, komm, los. Und dann passiert was und das ist total spannend und ich habe da so einen Spaß dran, wie ein kleines Kind, einfach jeden Abend da was Neues zu finden und es ist wirklich wie eine Droge, werde ich high. Ja, ist krass, echt krass.
Merkt man.
Also, das ist echt der Hammer.
Das war des Pudels Kern mit der Geigerin Caroline Wiedmann und dem Koch Philipp Vogel. Wir sind Elisa Erkelenz und David Maria Gramse. Die Partner von des Pudels Kern sind das Mozartfest Würzburg, die Staatsoper Hannover, die Kunstfestspiele Herrenhausen, das Ensemble Modern, das Brucknerjahr 2024 und das Musikkollegium Winterthur. Co-Produktionspartner ist WDR 3, das Kulturradio. Wir danken außerdem sehr herzlich der Rudolf-Augstein-Stiftung und der GVL.
Wir sind jetzt in der dritten Staffel und alle Folgen von Des Pudels Kern könnt ihr auf Spotify, Apple Music, YouTube oder auf despudelskern.de hören. In der nächsten Folge sprechen wir mit dem Strafrichter Thomas Fischer und der Präsidentin der Münchner Musikhochschule Lydia Grün über Schuld. Wenn ihr Gedanken oder Fragen habt zur Folge, schreibt uns gerne über Social Media oder an hallo@despudelskern.de.